Ich bin heute der Gastgeber. Mein Name ist Stefan Hamettner. Die wichtigere Person ist aber hier die Frau Professor Marianne Popp. Sie war, wie ich noch studiert habe, eine Assistentin auf der Uni in Wien. Ich glaube, hier Fritz, glaube ich, du kennst sie auch noch von der Uni in Wien. Sie ist heute ordentliche Professorin an der Universität Wien, und zwar am Institut für Chemische Ökologie und Ökosystemforschung. Ein komplizierter Name. Und sie hat verschiedene Funktionen. Eine Funktion habe ich mir rausgeschrieben, weil sie mir besonders gut gefallen hat. Sie ist Obfrau der Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften für die Reinhaltung der Luft. Eine sehr wichtige Funktion. Die Grenzen des Biomassewachstums werden Sie uns dann noch näher bringen. Ich bin da für ein paar Dinge gestolpert, was da drinnen steht. Die Alternativen zur Biomasseproduktion, gibt es die? Was ist die Nahrungspyramide? Wie viel Erde braucht der Mensch? Und über eines bin ich besonders gestolpert, als Karnivore. Warum sind Vegetarier die besseren Menschen? Ich bitte Sie, uns das zu erklären.
Also mal einen schönen guten Abend von meiner Seite und herzlichen Dank für die nette Einleitung, aber auch an Silvia Keller, dass ich überhaupt hier in diesem wunderschönen Rahmen zu Ihnen sprechen darf. Ich bin wirklich beeindruckt von den Räumlichkeiten hier und ich finde den Stil dieser Veranstaltung sehr, sehr interessant. Ich glaube, Sie können dafür gerne in Kauf nehmen, wenn Sie nicht immer ganz toll meine Abbildungen sehen. Ich glaube, es ist diese Salonatmosphäre wert, nicht immer unbedingt jede Abbildung bis ins kleinste Detail erkennen zu können. Und ich freue mich auch, eben viele frühere Kolleginnen und Kollegen hier zu treffen. Und war ganz spontan, ich glaube, die Silvia Keller kann das bestätigen, wie sie bei mir angefragt hat, ob ich hier einen Abend bestreiten würde, habe ich gesagt, ich finde das so wunderschön, dass in der Kulturhauptstadt Linz erkannt wird, dass Wissenschaft eben auch zur Kultur gehört. Ich mache damit. Das ist mir immer ein ganz großes Anliegen. Und eben diese Salonatmosphäre soll auch dazu führen, dass Sie jetzt nicht glauben müssen, jetzt müssen Sie mir mal eine halbe Stunde zuhören und kriegen das nur vorgesetzt. Sie dürfen zum Beispiel sofort für sich jetzt innerlich abstimmen. Meine erste Frage, gibt es in der Ökologie Gesetze? Genau. Nicht? Ich habe mir gedacht, wenn das heißt Kepler Salon, weiß jeder die Gesetze aus der Physik und dergleichen. Und natürlich gibt es auch in der Ökologie Gesetze. Ich zeige Ihnen jetzt einmal so ein paar harmlosere aus der Zoologie, die nicht so ganz mein Metier ist. Und Sie können hier erkennen, eben die Größe der Ohren bei Hasen, Füchsen, je nachdem, woher sie stammen. Eben die im Wüstenlebensraum mit den großen Ohren, je weiter es nach Norden geht, je kälter es wird, desto kleiner werden die Ohren, sichtlich mit dem Grund, dass sie nicht so stark beheizt werden müssen. Ja? Also Energieeinsparung. Ja? Also das ist die Kante-Ensche Regel. Oder aber, wunderschön, das Gesetz der Toleranz, eben ein bestimmter Organismus kann in einem bestimmten Bereich ist sein optimales Vorkommen. Daneben gibt es noch Zonen, wo er es toleriert, wo er mit dem Stress zurückkommt. Und dann ist eben dieses Vogel, wo wir leider nicht feststellen konnten, welches es ist. Vielleicht gibt es hier Spezialisten, die es erkennen. Kommt dort nicht vor. Das ist einfach gemeint, sagen wir, ein Gradient an Temperatur oder etwas dergleichen. Also es soll einfach zeigen, dass ein Organismus jetzt bezüglich verschiedenster Parameter, Temperatur ist vielleicht das Einleuchtendste, eben vorkommen kann, sich noch anpassen kann und andere nicht. Aber jetzt komme ich zum einleuchtendsten Beispiel und das, das uns heute in Bezug auf die Biomasse beschäftigen wird. Und das ist das bekannte Gesetz des Minimums von Justus von Liebig, der nicht nur den Fleischextrakt erfunden hat, sondern eben auch ein ganz grundlegendes Werk Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, die Chemie als Grundlage der Agrikultur. Und eben sein berühmter Vergleich, ein Ertrag auf einem Feld wird limitiert durch jenes Element, das in der geringsten Menge vorhanden ist. Sie können da noch mehr Stickstoff haben, Sie können da noch mehr Calcium, Phosphorsäure haben. Solange Kalium hier im Minimum ist, ist das der Faktor, der den Biomasseertrag begrenzt. Gut, wie kommt jetzt Biomasse zustande? Das ist ein bisschen schlecht zu sehen, aber Sie werden das meiste werden Sie wissen. Wir haben das Kohlendioxid der Luft, wir haben das Sonnenlicht und wir haben ganz wesentlich als Faktor, geht das Wasser auch ein. Und so unter dem Einfluss der Lichtenergie wird aus 6 CO2 und Wasser ein Zucker, ein Kohlenhydrat und es wird entsprechend Sauerstoff abgegeben. Und was Sie hier nur so ganz klein rot lesen können, was sehr wichtig ist, was wir dazu brauchen, sind Nährstoffe. Hier haben Sie es vielleicht noch ein bisschen plakativer dargestellt. Lichtenergie, der grüne Blattfarbstoff, die Lichtenergie wird in elektrische Energie sozusagen und dann weiter in chemische Energie, in Futter umgewandelt. Und der Professor Lötsch, der jetzt Generaldirektor des Naturhistorischen Museums ist, der hat auch immer in der Grundvorlesung den Studierenden versucht, dieses Wunder der Photosynthese, dieses Wunder der Biomasseerzeugung in der grünen Pflanze nahezubringen. Und er hat gesagt, stellen Sie sich einen Igel vor, der Mineralwasser trinkt, seinen Bauch in die Sonne hält und davon leben kann. Gezeichnet hat das die Ruth Flatscher, eine Studentin von mir, das so ausgearbeitet, dass Ihnen das hoffentlich jetzt für den ganzen Abend im Gedächtnis haften bleiben wird. Also was brauchen wir? Sonne und Mineralwasser. Und den Rest macht die grüne Pflanze. Und damit ist die grüne Pflanze die Basis für jede Nahrungspyramide. Hier sehen Sie aus einem Lehrbuch eine Darstellung für ein Wüstenökosystem. Sie sehen da Kakteen und so andere Sukkulente. Eben immer, daher bezeichnen wir die Pflanzen als die Primärproduzenten, von denen jetzt dann Pflanzenfresser, Herbivore leben, dann kommen die Omnivoren, dann kommen die Karnivoren und zum Schluss kommt der Gipfelräuber. Aber der Kollege Hamletter ist kein Gipfelräuber, er ist durchaus auch ein Omnivor. Ja, zu denen wir eben zählen. Und jetzt haben Sie die Nahrungspyramide schon ein bisschen umgelegt auf die menschliche Konsumation. Und was ist so einer Nahrungspyramide zu eigen? Immer, ich brauche die Primärproduzenten. Da haben wir zweimal den Mais. Hier ist es zum Beispiel in einem aquatischen System Phytoplankton. Und Sie sehen wieder diese Abfolge. Phytoplankton, Zooplankton, der vom Phytoplankton, dann der Fisch. Und zum Schluss eben, ich brauche 1000 Pounds, das ist aus dem englischen Lehrbuch, müssen Sie entschuldigen, um dann ein Pfund für den Menschen zustande zu bringen. Aber was Sie hier schon sehen, eben diese Umwandlung, ja, die geht in einem vegetarischen System, wenn wir sozusagen gleich den Mais essen und ihn nicht erst über das Rind veredelt zu uns nehmen, dann ist uns der Wirkungsgrad wesentlich besser. Das jetzt nicht so, diese Nahrungspyramiden sind jetzt bitte nicht zu verwechseln mit einer Gesund-Leben-Pyramide, die vor einiger Zeit von einer kleinformatigen Zeitung und der Spar-Ding, wo eines auch stimmt, also da das gesunde Leben und die, aber eben möglichst viel, das stimmt wieder, eben pflanzliche Nahrungsmittel, Gemüse und so weiter, wenig Fleisch und dergleichen. Und damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Warum sind eben die Vegetarier die besseren Menschen? Weil sie den Primärproduzenten, also die Pflanzen, direkt sofort verwerten und damit zu wesentlich weniger Energieverlust in der Nahrungskette beitragen. Ja? Das sind immer Energieverluste pro Trophiestufe. Und das ist jetzt eine Abbildung aus einem alten Kultbuch, 1978, wie Sie sehen, das große Buch vom Leben auf dem Lande von Seymour, das damals so als auf Selbstversorgung und solche Dinge abgezielt hat. Was Sie aber sehen, ist das Gute an diesem komplexen Schema ist, sie sind immer Kreisläufe. Ja? Und da hapert es in unserer modernen Landwirtschaft. Hier haben Sie jetzt eine Berechnung für eine Kartoffelernte. Und zwar, die Berechnung läuft darauf hinaus, dass 10 Menschen brauchen so und so viele Kilojoules pro Jahr, um leben zu können. Und diese Menge an Speisekartoffeln können Sie also auf 0,4 Hektar Land anbauen. Und wenn Sie jetzt genau verfolgen, was der Dünger energetisch gekostet hat, wir haben hier beide, also die guten alten Kalorien, die Ihnen vielleicht noch vom Kalorienzählen bei der Abmagerungskur im Begriff sind, haben wir ergänzt durch die jetzt gängige Einheit des Joules für die Energie. Es kommt dann nur auf die Zahlen und nicht auf die Einheiten aus. So viel Dünger wird verbraucht, der wird natürlich mit fossilen Brennstoffen erzeugt. Der Traktor muss 25 Stunden fahren, es werden Spritzmittel verwendet. Die Bewässerung haben wir dann weggelassen, so viel wie es heuer schon geregnet hat. Aber auf jeden Fall, wenn Sie am Schluss zusammenzählen, dann ist das der Aufwand, der jetzt energetisch betrieben werden musste, damit diese Kartoffelernte zustande kommt. Die Erdäpfel, die guten. Und, ja?
Wie viel Kilojoules heißt das dann? Darf ich um das Mikrofon bitten, damit es aufgenommen wird?
Wie viel Kilojoule kommen dann aus dieser Kartoffel dann raus? Wie groß ist der Wirkungsgrad?
Das haben Sie jetzt da. Nutzbarer Energiegehalt entspricht dieser, also das ist das, was wir brauchen. Das ist der Nettogewinn. Diese 36.616,8 Megajoule. Und das ist jetzt, wenn Sie sich kurz erinnern, diese Zahl ist das, was wir vorhin was wir vorhin hineingesteckt haben. Ja? Und das heißt, wenn Sie das nachrechnen, ist jetzt der Nettogewinn nur 38%. Also nur 38% von dieser Kartoffelernte sind jetzt tatsächlich Sonnenenergie, die da drinnen steckt. Die anderen 60 kommen aus fossilen Brennstoffen. Und in dem englischen Original, in dem Buch steht dann noch so schön, Modern agricultural practice is nothing else but putting fossil fuels into food. Ja? Und es ist das, es gibt noch andere Berechnungen, die also jetzt diesen Anteil, was wirklich an Sonnenenergie dann tatsächlich in unseren Ernten drinnen ist, die wesentlich schlechter liegen als diese 38% hier. So, jetzt entführe ich Sie ein bisschen, schöne Bilder muss man auch herzeigen, nicht nur furchtbare Zahlen und dergleichen. Ich entführe Sie zum Furka-Pass. Das ist der Rhone-Gletscher, der natürlich auch immer weniger wird. Deswegen muss man froh sein, wenn man noch ein Foto von ihm gemacht hat. Warum entführe ich Sie dorthin? Weil wir dort kooperiert haben mit einer Arbeitsgruppe von der Universität Basel, die jetzt auf so einer Wiesenfläche, Almfläche in 2300 Meter, versucht hat zu untersuchen, wie sich steigendes CO2 auf die Biomasseproduktion dort oben auswirken wird. Und diese ganzen kleinen Zylinder, die dienen dazu, eben in gewissen Bereichen jetzt unsere heutige CO2-Konzentration einwirken zu lassen und in den anderen wird es circa aufs Doppelte erhöht. Der Professor Körner kniet da anbetungsvoll vor dieser Anlage, die natürlich aufwendig war im Erhalt und auch das CO2 wurde dort vom Schweizer Militär hinaufgeflogen in Flaschen. So, und jetzt kommt die nächste Ratefrage für Sie. Schauen wir in einen solchen Zylinder von oben hinein, dann schauen wir in den zweiten hinein. Glauben Sie jetzt, dass das was mit dem CO2 zu tun hat? Nein, genau. Das ist nämlich der Zylinder, wo Sie mit Stickstoff zusätzlich gedüngt haben. Ja? Also sind beide bei unserem normalen CO2. Wenn ich Ihnen die zwei CO2-Konzentrationen gegenüberstellen sollte, schauen beide so aus wie das. Ja? Das Foto habe ich mir daher erspart. Ja? Und das hier ist zusätzliche Stickstoffdüngung. Ja? Also in solchen Ökosystemen, niedrige Temperaturen, kurze Vegetationszeit, kann es dann absolut sein, dass im natürlichen Ökosystem auch schon Stickstoff, manchmal auch Phosphor, zum Mangelfaktor wird. Ja? Sind wir wieder beim Liebig, also der Stickstoff, nicht das CO2 limitiert, der Stickstoff limitiert. Ja? Und das passiert natürlich auch in der modernen Landwirtschaft. Sie sehen, so wie die Weltbevölkerung ansteigt, hier haben wir 1850, hier 2000, ist nicht sehr, sehr weit projiziert, wie Sie sehen, aber mit dem Anstieg, die Agrikulturflächen sind nicht so stark angestiegen, aber um jetzt die Weltbevölkerung zu ernähren, hat ungeheuer zugenommen der Aufwand an Stickstoffdünger. Und gleichzeitig damit, gleichgültig, ob ich das jetzt als Nitrat oder als Ammonium aufbringe, Sie sehen auch den enormen Anstieg an NOx-Emissionen. Und dass wir alle Blätter sind voll mit einem erhöhten CO2 und so weiter, aber NOx ist wesentlich wirksamer als Treibhausgas, als das CO2. Ja. Dazu gibt es auch noch eine ganz neue, relativ neue Publikation im Nature, die eben sozusagen zum Geburtstag vom Haber-Bosch-Verfahren, das eben für die Erzeugung von Stickstoffdünger verantwortlich ist, zum 100. festgestellt haben, dass 42% der Weltbevölkerung leben praktisch aufgrund des Haber-Bosch-Verfahrens. Ja? Auch wieder die Weltbevölkerung und das hier ist der Anstieg, der eben nur möglich ist durch diese zusätzliche Stickstoffdüngung. Weil einfach mehr Stickstoff jetzt ins Ökosystem eingebracht wird. Und im Boden haben wir eine Vielzahl von Bakterien, die zu allen möglichen Umsetzungen befähigt sind. Also die aus Ammonium Nitrat machen können, aus Nitrat Ammonium. Und als Zwischenprodukte entstehen dann NO, NO2, NOx. Ja?
Moment, bitte, das Mikrofon kommt.
Und warum ist dann die Kurve vom NOx nicht parallel mit draufgegangen? Mit dem Stickstoff?
Die ist vielleicht nicht.
Die ist dann abgeflacht.
Ja, das kann jetzt. Sie meinten das da? Ja, ja. Ja. Gut, das kann jetzt aber in der Grafik, in der Ungenauigkeit der Grafik liegen. Also da würde ich mich jetzt nicht dafür verbürgen. Okay. So, das also eine Anlage für das Haber-Bosch-Verfahren. Allen jenen, denen es aus der Mittelschulchemie nicht mehr so präsent ist, ca. 600 Grad, 200 Atmosphären Überdruck. Ja? Um aus dem N2 der Luft Ammoniak NH3 zu machen. Ja? Und das Gleiche passiert hier in diesem Knöllchen. Auch in diesem Knöllchen entsteht aus N2 NH3. Und das ist jetzt eine subtropische Pflanze aus dem Kreis der Leguminosen, Wigner unguiculata. Und sie, aber das, was Sie hier an dieser Pflanze sehen, das können Sie bei uns an einer Kleepflanze beobachten, an einer Lupine und dergleichen. Und das ist sozusagen die effektivste Form der biologischen Stickstofffixierung. Also um aus Luftstickstoff praktisch eben Ammonium zu machen, das dann weiter in Aminosäuren und dergleichen in der Pflanze eingebaut wird. Und hier eine Tabelle eben zu diesen Möglichkeiten, wo wir von dieser hochindustriellen, energetisch wahnsinnig aufwendigen Methode wegkommen könnten. Es gibt eben diese höchste Form der Symbiose, wie gerade gezeigt. Es gibt daneben aber auch sogenannte Assoziationen, wo Bakterien nur entlang der Pflanzenwurzel sich aufhalten, aber dort eben auch, Pflanzenwurzeln geben auch immer nach außen gewisse organische Stoffe ab, von denen diese Bakterien dann leben können. Und die Pflanze profitiert wieder, weil sie eben das Ammonium sehr direkt von diesen Mikroorganismen geliefert bekommt. Man sollte aber auch nicht unterschätzen, es gibt freilebende Mikroorganismen, und wenn Sie im Sommer wandern gehen, dann haben Sie vielleicht manchmal schon an Felsen diese Tintenstriche gesehen. Also dunkelblau bis schwarze Verfärbungen an Felsen. Das sind dann Cyanobakterien, die zu diesen Autotrophen, also Photosynthese betreibenden Organismen gehören, die auch zu dieser sehr energieaufwendigen Umwandlung befähigt sind. Warum ist es so aufwendig? Sie wissen alle, der Stickstoff, das N2, ist ein wahnsinnig stabiles Atom. Die zwei Stickstoffatome sind durch eine Dreifachbindung verknüpft. Und eben der hohe Energieaufwand, der Katalysatoraufwand im technischen Verfahren kommt daher, dass ich dieses N2 einmal spalten muss, bevor es dann mit Wasserstoff am Katalysator reagieren kann. Aber eben, die können das alle. Ja? Und bei Raumtemperatur und ohne Überdruck. Hier noch ein interessantes Beispiel, vielleicht nicht so schlagend für uns. Sie erkennen die Kulturpflanze, nehme ich an, die hier wächst, im Wasser, der Reis. Haargenau. Ja. Und vor diesem Reis schwimmt dieser kleine Wasserfarn, ja, das Süppchen, und in diesem Wasserfarn, das sind jetzt die Blättchen von dem, in diesem Wasserfarn lebt jetzt so ein, ich vorhin auch als freilebend existierend geschildert habe, so ein Cyanobakterium, hier in dieser Schicht und fixiert Luftstickstoff. Und das kommt jetzt dann nicht nur dem Wasserfahren zugute, sondern natürlich auch dem Reis, der dort in der Gegend steht. Ja, aber das wären also die biologischen Methoden. Nur das, was bei uns eben passiert, ist, dass wir den Stickstoff-Input eben in dieser Notwendigkeit, Biomasseproduktion zu steigern, natürlich eben auch für die Ernährung der steigenden Weltbevölkerung, wird dieser Input immer stärker. Und mit diesem starken Input heißt es eben, dass N2, NOx und alles Mögliche mal in die Luft abgegeben wird. Das ist die eine Gefahr. Und dann, davon haben Sie bestimmt alle auch schon zuhauf gelesen, das andere ist natürlich, dass so nicht alles, was jetzt auf ein Feld aufgebracht wird, wird natürlich von den Pflanzen aufgenommen und verarbeitet. Das heißt, die ganzen Sachen gehen ins Wasser hinein. Und da haben Sie jetzt einen Vergleich. Das globale Stickstoffbudget berechnet so um das Jahr 1860 herum, also so 20 Jahre nach Liebig, nachdem er schon also praktisch die Basis für die richtigen Düngemaßnahmen gelegt hat. Und Sie sehen eben 1860 noch kein Haber-Bosch-Verfahren. Was zu Stickstoffeinträgen führt, ist Blitzschlag, ja, Lightning. Also wenn jetzt in der Atmosphäre Blitze auf die N2-Moleküle losgelassen werden, dann kann es natürlich eben auch zur Ammoniumbildung kommen. Und Sie sehen ganz große Input eben durch biologische Stickstofffixierung. Und heutigen Tags haben wir zu diesen Teragramm, also Teragramm sind tausend Millionen Tonnen, glaube ich, haben wir heute ausgerechnet. Und da kommt eben jetzt das Haber-Bosch-Verfahren dazu und damit eben auch eine enorme Veränderung in den sämtlichen Stickstoffflüssen auf der Erde. Das nur zur, die Deposition ist jetzt glücklicherweise in einer besseren Dimension angegeben, also unter Milligramm kann sich jeder was vorstellen, unter Quadratmeter kann man sich was vorstellen und unter Jahr kann man sich was vorstellen. Und da sehen Sie den Vergleich 1860, 1993 und welche Erhöhungen wir hier überall in den Stickstoffdepositionen haben. Und damit sind wir natürlich auch bei dem Problem Kraftstoffe aus Biomasse. Die wachsen auch nicht ohne Düngung und daher etwa in diesem Exemplar National Geographic heißt es dann so schön, ja, also wachsende Brennstoffe, der richtige Weg, der falsche Weg. Also es gibt auch falsche Wege. Ja. Und es gibt etwa eine Berechnung, wenn man den Raps so stark nutzt zur Biodieselerzeugung, dann wird bei der ganzen Kultur so viel NOx freigesetzt, dass man praktisch den Einsparungseffekt am CO2 damit kompensiert. Und jetzt kommen wir noch, ich darf noch ganz kurz, was jetzt noch Biomasseproduktion begrenzt, also die Mineralstoffe haben wir gehabt, nehmen Sie aber zurück, der Igel muss Mineralwasser trinken. Ja? Und da sind nicht nur die Minerale wichtig, sondern auch das Wasser. Und da sehen Sie etwa ein Flugbild über Westaustralien, grün ist überall dort, wo Sie die Flussläufe sehen. Ja? Oder mittlerer Westen der USA. Sie sehen haargenau, wo da bewässert wird. Ja? Und das ist natürlich dann auch ein weiterer wichtiger Faktor. Und dieser Faktor des Wassers, der hängt jetzt noch mit einer weiteren Frage zusammen, warum die Bäume nicht in den Himmel wachsen können. Sie sehen das hier am Beispiel der weltweit höchsten und größten Bäume. Das sind die Sequoias, die in Kalifornien an der Küste, die Redwoods, die dort vorkommen. Und nur damit Sie mal die Dimensionen sehen, also da unten steht der Mensch und das ist die Sequoia. Ja. Aber was die Forscher absolut an diesen Bäumen auch festgestellt haben, auch dort limitiert das Wasser, dass sie endgültig in den Himmel wachsen. Ich habe nur selber auch versucht, große Sequoien zu fotografieren. Ich wäre ihnen nicht so gerecht. Ich weiß nicht, wie die das die anderen gemacht haben. Aber es ist einfach ein Wunder, wenn man unter diesem Baum steht und sagt, also das Wasser kommt bis dort hinauf und auf der anderen Seite kommt jetzt wieder alles, die Zucker und so weiter, bis herunter in die Wurzel, ist schon sehr beeindruckend. Und die Forscher haben das zustande gebracht, und haben also mit toller Klettertechnik sind die bis auf 112 Meter in so einen Baum hinauf. Ja? Jetzt könnten Sie vielleicht noch innerlich mit sich die Wette abschließen, wie hoch kann denn jetzt ein Baum überhaupt werden? Also 112 sehen Sie schon da. Die größten sind so mit 125 angegeben. Ja? Der Stephansdom ist 136 Meter hoch in Wien. Wenn Sie das nächste Mal in Wien vom Stephansdom stehen, sagen, also sind nur mal ein paar Meter niedriger. Ja? Aber was man. jetzt haben die. Zeige ich Ihnen da nur, die haben noch viele andere Messungen gemacht. Ich zeige es Ihnen jetzt nur an den Nadeln, die in 2 Meter, 35 Meter Höhe und dann eben. Sie sehen, die werden immer kleiner. Weil eben dann ganz oben an der Spitze das Wasser limitierend ist, zu wenig Durga da vorhanden ist, dass die Zellen noch wirklich wachsen können. Und Das erspare ich Ihnen, die Theorie erspare ich Ihnen, weil ich bin schon ein bisschen drüber. Das mit dem, wie viel Erde braucht der Mensch, ist mir eingefallen, weil ich mich erinnert habe, eben diese Kurzgeschichte von Tolstoi im Gymnasium gelesen zu haben. Und das ist die Geschichte, wo es in einem Dorf möglich ist, so viel Land zu erwerben, wie man in einem, also praktisch gratis, wie man einem Tag umgehen kann. Und dieser Pachum eben in seinem Ding, also möglichst viel, übernimmt sich so, dass er am Schluss zusammenbricht und er braucht dann nur mehr 6 Ellen Erde, um sich zu bedecken. Aber wir brauchen natürlich eben auch jeder unser Stückchen Erde. Dazu gibt es auch Berechnungen und damit ist eben auch die Limitation der Biomasse gegeben. Danke vielmals.
Ja,
muss
danke.
Auch was Besseres.
Danke für den Vortrag. Muss ein bisschen nachdenken. Und ich bitte um rege Beteiligung, Diskussion, Anmerkungen. Bitte sehr.
Meine erste Frage ist, welche Szenarien würden sich abspielen, wenn das Erdöl immens teuer wird oder gar verschwindet auf die Produktion von Nahrungsmitteln für Menschen?
Ja, Sie sprechen die Frage eben ganz richtig an, dass sich das die Menschen viel zu wenig klar machen, wenn wir mit der Form der industrialisierten Landwirtschaft weitermachen, dann haben wir auch nichts mehr zu essen, wenn wir kein Erdöl haben. Also, beinhart, so ist es. Ja, gerne.
Sie haben sicher noch eine Gelegenheit. Dann mal ein bisschen Text. Bitte. Ja.
Ja, wie gesagt, die in der Natur eben wäre es ja kaum, ja, wenn sie an, es gibt schon auch Messungen. Und ich darf jetzt sagen, nicht so sagen in der Natur gar nicht, sondern zum Beispiel aus bestimmten Feuchtgebieten, interessanterweise auch bei Mangroven, Sümpfen und so weiter, hat man eine gewisse natürliche NOx-Produktion. Aber diese hohen Mengen, die kommen wirklich aus dem Düngeeinsatz. Ja? Und aber ich sage ganz ehrlich, also ich habe jetzt nicht die Zahlen, was trägt in Österreich, sagen wir jetzt, NOx aus den Autos versus Landwirtschaft da. Aber in dem Fall ist die Landwirtschaft schon ein ganz starker Verursacher.
Also, Oberösterreich hat sich ja von der Gentechnik verabschiedet, aber so, wenn ich Ihrem Vortrag folge, schaut es ja so aus, oder, dass man durch gentechnische Manipulation vielleicht die Pflanzen so verändern könnte, dass man das natürliche Bakterienwachstum irgendwie so manipulieren kann, dass man keine Ammoniaksynthese braucht, um Stickstoff herzustellen.
Ja, es ist bestimmt so, also ich sage das schon manchmal so als Vision, ja, also könnte man nicht dem Mais auch die Knöllchen beibringen, ja. Aber wirklich, das ist Vision, weil diese Nodulation, die da passiert bei einer Bohnen-Erbsen-Lupinenwurzel, ist ein wahnsinnig komplexer Vorgang, da sind über 20 Gene dran beteiligt. Ob man mal so weit kommt, dass man das beherrscht, das wage ich nicht zu behaupten. Aber Sie haben vollkommen recht mit dem, dass ich eben assoziierte Bakterien viel mehr fördern könnte. Eine zweite Sache, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht erwähnt habe, die aber für Nährstoffaufnahme auch ganz, ganz wichtig ist, ist die Mykorrhiza. Das sind Pilzwurzeln, ja, die auch sehr viel zur verbesserten Mineralstoffaufnahme von Pflanzen beitragen. An und für sich würden das die Pflanzen tun, nur wenn man düngt, hört es sofort auf. Und das ganz Interessante ist auch, also bei Sojabohnen und so wichtigen Kulturpflanzen hat man das untersucht. Normalerweise nodulieren sie. Wenn man aber dann so nach dem Motto, na viel hilft viel und jetzt düngen wir noch ein bisschen drauf, ja, dann sind die Knöllchen sofort weg. Ja. Also es gehören viel, viel mehr solche eben natürlichen Systeme gefördert. Da bin ich ganz bei Ihnen. Und ich sehe es also auch so, wie Sie sehen, ich bin bestimmt auch dagegen, wenn die Monsanto, und jetzt sage ich ruhig den Firmennamen, weil ich schade Ihnen, ich werbe nicht für Sie, und das wird mir hoffentlich niemand anklagen, ja, wenn die Monsanto ihr Saatgut und das Spritzmittel, gegen das sie ihr Saatgut im Doppelpack verkaufen, ja, absolut dagegen, weil dadurch kommt wieder nur Spritzmittel in die Umwelt. Ja. Aber wenn man dran Dinge, zum Beispiel den Paradeisern oder den Kartoffeln beizubringen, gegen die Krautfäule resistent zu sein, gegen diese Phytophthora, gegen diesen Pilz, ja, dann mache ich einen kleinen Eingriff in diesem Genom und brauche kein Spritzmittel mehr. Und es gibt durchaus auch schon positive Befunde, die zeigen, dass ich, das weiß ich von einem australischen Kollegen, in einem Gebiet, wo sie eben gentechnisch veränderte Baumwolle verwenden, viel weniger Spritzmittelrückstände in den Gewässern sind. Und das ist auch man muss immer die Risiken und den Nutzen abschätzen. Mein Motto ist, es gibt kein absolutes Nein und kein absolutes Ja zur grünen Gentechnik. Ich muss von Fall zu Fall versuchen. Und ich meine, wenn ich den Mais produzieren kann, der selber Knöllchen macht, na, ich glaube, ich wäre schon versucht, das auszuprobieren.
Bitte. Heißt das oder entnehme ich Ihren Worten, dass biologischer Landbau auch eine mögliche Form der Effizienzsteigerung sein könnte?
Natürlich, solange der, eben im biologischen Landbau wird doch mehr versucht, den natürlichen Kreislauf zu halten. Ja? Aber natürlich fahren sie auch noch mit dem Traktor. Ja? Also es geht immer um die Energieeffizienz, dass wir auch nicht so viel, also an Energie nicht so viel verlieren, an Stickstoff nicht so viel verlieren. Also wo zum Beispiel es auch sinnvoll wäre, an den Pflanzen selber, was auch durchaus schon geschieht, durch normale Züchtung zu arbeiten, ist, sie für die Stickstoffaufnahme effizienter zu machen. Es ist ganz enorm, wenn jetzt, also das ist jetzt egal, ob es ein mineralischer Dünger ist oder die Gülle, wenn er die hinausführt. Die Pflanzen können das nicht so schnell aufnehmen und es geht eben viel in den Boden, ins Wasser und es geht etliches an nicht so günstigen Sachen in die Luft.
Bitte.
Da kann ich wirklich fast ein bisschen aus der Schule plaudern, weil meine Schwester Orthopädin in Wien war viele Jahre lang. Der Vegetarier, der noch Eier, Milch und solche Produkte zu sich nimmt, schafft es locker. Ja? Wirklich kritisch ist es für Veganer. Und meine Schwester hat tatsächlich in der Ordination Kinder gesehen von Veganern, wo sie gesagt hat, die waren in der Skelettentwicklung 1,5 bis 2 Jahre zurück. Also es ist einfach, wir haben diesen Bedarf an essentiellen Aminosäuren und zum Beispiel etwa Kartoffeln, die ja in vielen Gegenden ein wesentliches Grundnahrungsmittel sind, haben eine der essentiellen, nämlich das Lysin, nur in sehr geringer Menge. Und die Leute sind dann zum Beispiel wirklich gefährdet, dass sie zu wenig von dieser essentiellen Aminosäure haben. Da wäre jetzt zum Beispiel wieder so eine Denkmöglichkeit, und auch das wird durchaus auch schon ausprobiert, eben durch Gentechnik den Erdäpfeln mehr Lysin beibringen.
Ja? Da drüben eins und dann da bitte. Zuerst bitte da, meiner Seite links. Ja. Da bitte.
Hallo. Wenn wir mal weggehen von der Biomasseproduktion für die Ernährung, sondern für die Energiewirtschaft selber. Ein Teil der Begrenzung liegt ja auch darin, dass die Photosynthese jetzt, sag ich mal, kein Prozess ist, der auf Effizienz optimiert ist. Sondern da passiert ja an verschiedenen Umwandlungen, geht ja schon furchtbar viel Energie wieder verloren. Könnte man die sozusagen im Labor oder meinetwegen auch gentechnisch, sag ich mal, optimieren, effizienter gestalten, um nachher dann ein Biomasseprodukt zu haben, was zwar komplett künstlich ist, aber einen höheren Energieinhalt hat?
Also ich würde jetzt einmal die Effizienz von der Photosynthese nicht so schlecht machen wollen. Es ist, aber vielleicht meinen Sie das, es wird relativ wenig von der gesamten Sonnenenergie, die auf die Erde fällt, dann für Photosynthese genützt. Ja? Man hat solche Versuche schon gemacht, geglaubt, wenn man dieses oder jenes Enzym ausschaltet, dass wieder CO2 sehr rasch abgibt und so weiter. Es war aber ein Holzweg. Was ich zum Beispiel diesem Artikel der National Geographic entnommen habe, ist, dass man auch versucht, mit intensiver Algenkultur in Plastikschläuchen Biomasse zu schaffen, die dann besonders gut für Treibstoffgewinnung sein soll. Es ist eine Schwierigkeit, wenn Sie nur überlegen, unser simple Beispiel von der Erdäpfel, ja, wo nur 38 und die Erdäpfel, die wird nur ein bisschen durch die Gegend geführt und dann esse ich sie eigentlich schon. Ja. Und jetzt bei diesen vielen dieser Prozesse wird im Moment noch viel zu viel Energie dann aufgewendet, bis ich das Ethanol oder den Biodiesel und dergleichen habe. Aber es ist so, auch da würde ich sagen, von Produkten der ersten, zweiten und wahrscheinlich erst die der dritten Generation werden dann wirklich sinnvoll sein. Ja? Und also sind etliche Damen, das wird man niemand übel nehmen, aber die Damen schlucken ja heutigen Tags auch nicht mehr die Pille, wie sie der Gerassi vor 50 Jahren erfunden hat, sondern weit verbesserte, ja, mit viel weniger Nebenwirkungen und so weiter. An jedem Medikament wird eigentlich immer wieder gearbeitet und weiterentwickelt. Und so sollte man machen, wenn man Gentechnik bei grünen Pflanzen anwendet, und so sollte man es machen, wenn man eben auf Nutzung der Biomasse abzielt.
Warum ist eigentlich die Evolution so grausam? Ich meine, warum und faul auch, oder? Wir müssen ein Schwein schlachten, um essentielle Aminosäuren zu essen. Warum ist es eigentlich nicht so, dass wir das selber produzieren? Das ist die erste Frage. Und die zweite, wäre es möglich, den Menschen durch Gentechnik so zu manipulieren, dass er keine Schweine mehr schlachten muss?
Also Schwein müssen wir eben nicht so unbedingt schlachten, beziehungsweise ich bin jetzt auch durchaus, also ich sehe den Menschen als Omnivoren, auch wenn ich heute das hohe Lied auf die Vegetarier energetisch gesungen habe, aber überlegen Sie, zum Beispiel gerade das Schwein ist ein gutes Beispiel, das ist ja ein toller Futterverwerter, oder auch Kaninchen. Ja, das sind Tiere, mit denen ich den Kreislauf enger schließe am Bauernhof. Ja, weil die Schweine kriegen halt wirklich das, was überbleibt, oder die Kaninchen insbesondere. Also ich kann mich ja immer erinnern, dass die Mesnerin in Attersee hat mit dem Trank von den sämtlichen Gasthäusern aus 10 Wochen Sommersaison 3 Schweine gefüttert. Ja? Ja, das ist ein Jammer, dass das verboten ist. Das sollte man sofort. Und warum? Das muss halt ordentlich erhitzt sein. Nicht? Das BSE ist ja auch nur gekommen, weil man erstens einen Wiederkäuer mit einem Tiermehl füttert, was nicht ortgerecht ist, und zweitens das nicht richtig präpariert hat und gespart hat. groß Energie gespart hat, nicht so hoch erhitzt hat und dann war die Misere da. Ja? Ja? Gut, das ist halt schon jetzt diese Abhängigkeit mit den essentiellen Aminosäuren. Ja? Die Pflanzen haben eine solche Potenz in der chemischen Synthese, eben durch ihre Möglichkeit, die haben sofort die Lichtenergie zur Verfügung. Ja? Auch die Verarbeitung vom Stickstoff ist was sehr Energieaufwendiges, die weitere. Ja? Und das kennen wir. Ja? Also wir hängen schon, und da glaube ich, dass das nie passieren wird können, ja? Weil wir hängen jetzt schon von den Pflanzen ab. Wir können ja, Sie wissen, wenn man nitrathaltiges Grundwasser hat, ist eher schlecht und Sie werden auch nicht auf die Idee kommen, Salmiakgeist zu trinken. Ja? Eben. Und das hilft Ihnen für Ihre Stickstoffbilanz überhaupt nichts. Und die Pflanzen können das aber, dass sie entweder aus dem Nitrat, aus dem machen sie zuerst Ammonium, das bauen sie ein in die Aminosäuren. Ja? Und das ist einfach jetzt diese Abhängigkeit in der Nahrungskette und das ist einmal so. Das geht ja den Tieren nicht anders. Also auch der Schweinderl ist für seine essentiellen Aminosäuren von den Pflanzen abhängig.
Ja, aber es muss keine anderen Tiere töten. Es schafft es. Es schafft es nicht. Das ist das Komische.
Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe gerade versucht, es ist nicht so schlimm, wenn wir omnivore sind. Ich meine, das, worauf es ankommt, und da müssen wir auch überlegen, wie war das noch gar nicht so lang her. Ja? So oft brauche ich das Fleisch nicht. Ja? Einmal in der Woche, da sind wir jetzt schon bei der Ernährungspyramide, da ist die gar nicht die Nahrungspyramide. Ja? Da ist die gar nicht so schlecht. Die sagen einmal in der Woche Fleisch. Ja? Und auch wieder aus orthopädischer Sicht wäre viel gescheiter. Hätten die Orthopäden nicht so viel Gichtleidende zu behandeln, wenn man sich daran hielte.
Ja, sind jetzt einmal keine aktuellen Anfragen. Ich habe Ihnen was. Darf ich einmal einen kurzen Einwurf machen? Danke. Ich habe jetzt bei Ihnen was gesehen, was mir sehr gut gefällt und was mir ein schlechtes Gewissen bereitet. Das ist so ein kleines Büchlein, das Sie mitgenommen haben. Vielleicht können Sie das kurz vorstellen, da glaube ich, ist sehr viel Interessantes drinnen.
Ja, wir können das auch umgeben. Also das habe ich in England entdeckt vor 2 Jahren. Das ist der Carbon Counter, Calculate Your Carbon Footprint. Also Sie haben bestimmt alle auch schon vom ökologischen Fußabdruck gelesen, den wir hinterlassen. Und das hier ist hier so die Anleitung, wie man sich selber ausrechnen kann, wie viel man beim CO2 mitwirkt. Je nachdem, ob man einheimischen Apfelsaft oder Orangensaft von weiß Gott wo trinkt. Und das sind nur die kleinen Dinge. Wer eine weite Flugreise macht, der kann seinen Fußabdruck für das Jahr schon vergessen. Aber ich gebe es gern durch, wenn Sie es schauen wollen.
Wie kommen Sie im Mikrofon? Das ist da hinten. Fritz, bitte. Bitte.
Also in den 80er oder Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, oder hat man fast jeden Tag im Radio gehört von nitratverseuchten Böden und Überdüngung. Was ist denn da in der Zwischenzeit passiert? Gibt es das nicht mehr oder ist das Problem für die Zeitungen nicht mehr interessant? Es wird ja mehr Stickstoff erzeugt.
Ich glaube, dass da eher nur das Interesse zurückgegangen ist und nicht das Problem. Und das Einzige ist, nachdem die Preise für die Düngemittel durch die hohen Energiepreise sehr gestiegen sind, sind die Düngeraten ein bisschen zurückgegangen. Ja? Also früher hat man locker 400 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr bei einem Maisanbau war sehr üblich. Und das hat man jetzt doch auch mehr reduziert. Aber ansonsten wird einfach nur nicht so sehr darauf geachtet. Und die Probleme gibt es durchaus noch, und mein Lokal, weiß man ja dann, dass es in manchen Gegenden heißt, also das Brunnenwasser dürft ihr nicht für Babynahrung verwenden oder so. Ne?
Also. Silvia, bitte.
Meine Frage wäre, was sind die Punkte oder was ist es für jeden persönlich, was er tun kann, um die Situation zu verbessern? Gibt es da was? Gibt es so einen 10-Punkte-Plan, den man verfolgen soll und schon wird alles
also
besser?
Also zum Beispiel in dem Carbon Counter sind schon etliche Dinge angeführt, und es ist natürlich dieses Problem, das immer wieder stellt, sagt, warum soll ich jetzt einsparen, solange die Amerikaner nicht besser isolieren, nicht kleinere Autos fahren und so weiter, ist vollkommen wurscht, was da in dem kleinen Österreich passiert, ne? Weil es tatsächlich ein globales Phänomen ist. Es ist nur so, es wird jetzt immer klarer, dass also der Klimawandel an sich einfach ein Problem ist und man jetzt einfach sozusagen in sozialer Solidarität sagen muss, wir müssen den Klimawandel versuchen, hintanzuhalten. Ja? Wenn wir so wie derzeit Business as usual weitermachen, dann sind die Prognosen für CO2-Erhöhung und Klimaerwärmung also dermaßen heftig, dass man wirklich sagen muss, es muss was geschehen. Und man muss also Kyoto-Ziele ernst nehmen und man muss noch viel bessere Ziele demnächst in Kopenhagen schaffen. Und dann ist einfach jeder gefragt, möglichst wenig zur CO2-Bilanz, also zum CO2-Output beizutragen. Und das fängt an bei weniger Autofahren und eben, ja, allem Möglichen. Ich lasse Ihnen das Büchlein gerne da.
Fritz, bitte.
Ja, die Frage des Stickstoffeintrags ist ja schon angeklungen. Die Grafik war ja sehr deutlich, wie enorm das gestiegen ist, der Stickstoffeintrag in die Böden. Aber es hat sich ja gerade in den letzten Jahrzehnten eine enorme Steigerung auch beim atmosphärischen Stickstoffeintrag, also sozusagen der flächendeckende Eintrag, der auf jeden Quadratmeter herunterkommt, ohne Düngung, jetzt enorm gesteigert. Führt er so weit, dass sozusagen oligotrophe, also nährstoffarme Biotope mittlerweile meso- und eutroph werden. Wie ist dort da die Situation, wie wird sich das weiter steigern? Kann man das, oder wird das irgendwann vielleicht einmal der atmosphärische Stickstoffeintrag die Düngung vielleicht sogar kompensieren?
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Argument, dass natürlich die sofort gerne aufgreifen, die so weitermachen wollen wie bisher und sagen, hurra, weil wenn dann mehr Stickstoff sozusagen über die Atmosphäre hereinkommt, dann könnten ja die Pflanzen auch mehr CO2 fixieren. Aber ich finde das also ein Spiel mit dem Feuer, und es ist eben eher, die Negativsachen sind ja schon so zu sehen, also etwa in so Dünenlandschaften in Holland und dergleichen, also überwucher, das ist nicht mehr des Namens Heidelandschaft würdig, weil die Gräser eben den eingetragenen Stickstoff viel besser verarbeiten können als die Heidekräuter, und die vollkommen überwuchern. Und es ist bestimmt auch diese Stickstoffeinträge, wir haben vorhin Düngerzahlen genannt, also das kann jetzt bei uns schon, gerade in Gegenden, wo intensiv Tierzucht betrieben wird, können das 70 Kilogramm pro Hektar und Jahr sein. Ja? Da sind wir schon nah bei einer Düngergabe. Und bei der Analyse dieser Waldschäden, von denen heutigen Tags auch nicht mehr so viel geredet wird, aber die es natürlich auch weiterhin gibt, ja, hat man festgestellt, dass es wahrscheinlich die Situation auch dazu beigetragen hat, Stickstoff direkt auf die Blätter. Und wenn Ammonium und Nitrat in der Luft ankommt, dann geht das durchaus durch die Stomata und so weiter in die Blätter hinein. Und das ist eine Situation, für die die Pflanze nicht konstruiert ist. Die kann ihren Stickstoffhaushalt nur regulieren, wenn das über die normalen Bahnen der Wurzel, da sind die Kontrollmechanismen ungeheuer effizient. Ja? Und jetzt haben sie von oben viel Stickstoff, der aber praktisch ein Signal zum Wachsen ist, und von unten aber durchaus, Bodenversauerung war auch eine Frage, kommen zu wenig Kationen daher. Ja? Und Die Betsy wird sich noch erinnern, wir haben immer diese Tradiskantien in den verschiedenen Mangellösungen gehabt bei uns im Praktikum, in den pflanzenphysiologischen Übungen. Also die Tradiskantien, das ist so ein tropisches Unterwuchskraut, das im Glashaus gut wächst und kann man sehr gut Stecklinge machen. Und dann ist es eine Vollnährlösung gekommen, wunderbar gewachsen. Und dann hat man den Stickstoff weggelassen und dann haben sie klein und kaputt und schlecht ausgeschaut typische Symptome, Phosphat oder sonst was. Und dann haben wir aber immer auch eins in Leitungswasser und in Aquatest war der Kontrollansatz. Ja, die im Aquatest sind nicht gewachsen, aber sie haben nicht schlecht ausgeschaut. Ja? Sind da kein Stickstoff da, kann es nicht wachsen, aber ist normal geblieben. Während die so unter dem Extrem, alle anderen Nährstoffe sind da und einer fehlt jetzt, die haben wesentlich kränker ausgeschaut und das dürfte die an diesen ganzen Dingen eben auch beteiligt sein. Ne?
Da gibt es einen Versuch, der mir aufgefallen ist. Entschuldigung, kurz einwerfen. Die Geschichte mit dem Eisen. Das hat da einen Zusammenhang im Meer. Was halten Sie davon?
Äußerst gefährlich. Also ich darf es vielleicht für die, die nicht so bekannt ist. Man hat beobachtet, dass in marinen Ökosystemen das Eisen der Mangelfaktor sein kann. Wenn ich also jetzt großflächig dort Eisen hineinschütte, dann wächst gerade Phytoplankton und etliche Sachen um wesentlich mehr, nimmt sehr viel CO2 auf und sinkt dann angeblich tot zu Boden. Aber ich würde mir nicht trauen, dass das dann wirklich da unten bleibt und
zu Erdöl wird.
Und es ist ja auch in Deutschland sehr diskutiert worden, ob man großflächig diesen Versuch machen soll. Ne?
Ja, jetzt haben Sie gerade dieses CO2-Büchlein rumgegeben. Mein Eindruck eigentlich nach den ganzen Diagrammen ist, dass wir eigentlich versuchen sollten, mal von dieser CO2-Fixierung wegzukommen, beziehungsweise all die Sachen anzugucken, die da noch sind. Also ich habe auch das Gefühl in der öffentlichen Debatte, dass CO2, das haben wir jetzt verstanden. Aber was ist denn nun mit dem Methan und mit den Stickoxiden und mit denen, ja, die ich noch gar nicht kenne, die aber alle viel klimawirksamer sind und die auch in der Politik noch gar nicht angekommen sind?
Ja, aber das dürfen Sie also zum Beispiel in Österreich ist es schon äußerst heikel, laut zu warnen, dass der Biodiesel aus dem Raps nicht so gescheit ist. Weil zwar CO2-neutral, aber sehr NOx-aktiv und damit klimarelevanter. Sie dürfen auch nicht laut sagen, dass das Bioethanol energetisch eigentlich eine Wahnsinnsnummer ist oder so. Ne? Es ist manchmal sehr, sehr seltsam. Aber wenn ich mal auf der anderen Seite anschaue, was im Moment mit dem Forschungsbudget in Österreich passiert, sage ich, also ja, ist nur ein Abbild dessen. Der ganz normale Wahnsinn, ja.
Ich habe, glaube ich, schon vor 10 Jahren so eine kleine persönliche Theorie aufgestellt, was ich auch heute erwähnt habe mit dem Zusammenhang von Erdöl und Nahrungsmittelpreise. Letztes Jahr sind die Nahrungsmittelpreise angestiegen, gleichzeitig ist sehr viel vom Peak Oil gesprochen worden. Gibt es da einen Zusammenhang? Jetzt sinken die Nahrungsmittelpreise und die Erdölpreise. Ist das so? Hängt es von dem jetzt zusammen? Sind wir jetzt auf diesem Punkt, wo wir angelangt sind, am Maximum der Nahrungsmittelproduktion?
Da fragen Sie mich zu viel, also das abzuschätzen, traue ich mir nicht zu. Das, was bestimmt unser Problem ist, Sie haben die Pyramiden gesehen, ja, in unterschiedlichsten Ausgestaltungen. Es gibt Berechnungen, dass jetzt die Erde an sich von der Art Homo sapiens circa 1 Milliarde in natürlichen Ökosystemen tragen könnte. Ja? Also genug Primärproduzenten und andere dann da sind, dass sich 1 Milliarde Homo sapiens ernähren kann. Was wir tun, damit wir 6 Milliarden ernähren können, ist, dass wir unter starker Zuhilfenahme der fossilen Brennstoffe, die man dann auch zur Stickstofferzeugung sind, die Primärproduzenten und die anderen, die Nahrungsmittelproduktion eben ausweiten. Wo da dann die Tragfähigkeit, die das Ende erreicht ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir müssen es nur sofort beginnen, gescheiter zu machen als im Moment. Ja? Ob es möglich sein wird, ohne weitere zu starke Erhöhung des CO2 und damit Erderwärmung 9 Milliarden Menschen zu ernähren, weiß ich nicht. Ja? Ich kann nur sagen, man sollte sofort eben in vielen Produktionssystemen für Nahrungsmittel umdenken und eben auf Methoden übergehen, die es durchaus eben zum Teil gäbe, ja, um mit weniger CO2-Output die Menschen zu ernähren.
Bitte.
Ich glaube, es muss einem überhaupt klar sein, dass er von einer begrenzten Erde kein unbegrenztes Wachstum geben kann. Weder ein Bevölkerungswachstum, noch ein Wirtschaftswachstum, noch sonst irgendein anderes Wachstum. Das ist einmal die Voraussetzung. Also wenn immer mehr Leute werden, dann bricht es zusammen. Es ist alles nur eine Frage der Zeit, wenn die Schadstoffe immer mehr werden, wenn der Energieverbrauch immer mehr wird. Das
berücksichtigen, dass wir nicht nur allein auf der Welt sind, sondern dass es eine Vielzahl von anderen Orten noch gibt oder gegeben hat, kann man bei vielen schon sagen. Also man muss einmal davon abkommen, dass es den Homo sapiens zu sehen. Man muss einmal sehen, dass es auch eine andere Natur auch gibt oder noch in Resten gibt. Das Problem ist viel größer als das, ob man jetzt so viele Menschen ernähren kann oder nicht. Das ist also die Frage, ob der Mensch dazu berechtigt ist, alles andere auf der Welt auszurotten. Was er gegenwärtig mit einer Vehemenz tut, dass es beängstigend ist. Also ich mache mir viel große Sorgen, weil das Problem ist ja, dass bisher ja immer die Meinung war, es ist alles von einem lieben Gott geschaffen und da nimmt man ein Bärchen und nimmt es auf die Arche Noah und damit ist alles gehetzt und geschaukelt. Das ist ja nicht der Fall. Es gibt, wie wir ja wissen, eine Evolution und die Evolution verläuft über die Individuen und es ist jedes Individuum anders, genetisch anders. Beim Menschen kann man das erkennen wir das sehr gut, weil das für uns ja notwendig ist, dass wir uns auseinanderhalten können. So ist es ja bei allen übrigen Lebewesen genauso. Also es gibt irrsinnig viel genetische Verschiedenheit und wir sind irrsinnig blöd und vernichten alles, was nur möglich ist. Wenn es rausgehen, ich brauche nur vor die Haustüre rausgehen im Mühlviertel, es ist alles planiert, alles die Fläche alle ruiniert, die Wälder ruiniert, nämlich alles völlig sinnlos. Nicht? Muss alles so sauber sein wie ein Wohnzimmer. Wenn ich da diese Erdäpfel-Ecker da gesehen habe, das ist mir so derart widerlich, dass man fast das Kotzen kann. Ja, und das ist das Problem. Für viele Leute ist das einzige Problem, das haben. Nicht? Aber dass wir die Natur zerstören und mit einer Rasanz zerstören, dass wir bald wirklich nur mehr allein sind mit vielleicht den 10 übrigen Pflanzenarten, die wir tolerieren als Nahrungspflanzen. Alles andere wird weg sein.
Kann man darauf antworten?
Naja, es ist schwer, was zu sagen, weil natürlich sind die Konsequenzen. Und ich sehe nur immer wieder die Schwierigkeit, eben diese halbherzigen Entscheidungen, nicht? Auch beim Kyoto-Protokoll etwa, wird nicht berücksichtigt, wenn alte Baumbestände ja, umgehackt werden und dann Neupflanzungen kommen. Und was ja in der Forstwirtschaft auch noch so ein echtes Problem ist, das sind diese sogenannten Rotation Forests, also die nehmen überhaupt nur irgendwas Schnellwüchsiges für 20 Jahre und dann wird schon wieder umgelegt und so weiter. Die sind eher CO2-Produktionsstätten dann als Sinks. Ein alter Wald nimmt wirklich viel CO2 auf, legt es fest im Holz, da oben zum Beispiel. Ja. Und während in diesen Rotation Forests, da kommt noch immer aus den Wurzeln, die da langsam verrotten und so weiter, so viel CO2 raus, dass das überhaupt nichts hilft. Und das geht aber gar nicht in die Bilanzen ein. Also man kann ruhig einen 200 Jahre alten Wald umschneiden und auf Rotation Forestry übergehen und das spielt keine Rolle. Muss ich nicht einmal irgendwelche Äquivalente dafür rechnen oder dergleichen.
Ja? Das Mikrofon, bitte.
Danke. Was meinen Sie mit dem englischen Wort, das habe ich noch nicht gehört, meinen Sie einen nachwachsenden Energiewald?
Ja, also das sind die
so... Das wird doch so propagiert jetzt. Setzt es an, dann habt ihr Holz, dann habt ihr schön warm und.
Das ist bezüglich der CO2-Bilanz nicht so günstig. Ja?
Also jetzt zum ersten Mal.
Ja.
Habe ich das zuerst richtig verstanden mit dem Zusammenhang zwischen Erdölmangel oder fossilen Brennstoffen, die jetzt einmal ausgehen, und der Wichtigkeit für unsere Landwirtschaft, dass wenn diese Zeit kommt, ob es jetzt in 20 oder in 40 Jahren oder was immer sie uns erst ankündigen, dass das gleichzeitig bedeutet, dass für die 7, 8, 9 Milliarden Menschen, die dann auf der Erde da sind, nur mehr für ein Drittel oder was möglich ist, sie zu ernähren, praktisch mit einem Schlag in 20 oder 40 Jahren?
Ja, es wird nicht so schlagartig gehen, aber das sind die Zahlen, nicht? In dem einen Publikation heißt also, im Moment leben 42% der Menschen vom Haber-Bosch-Verfahren. Und wenn wir die Erträge kriegen sie eben nur mit ausreichender Stickstoffdüngung der Pflanzen. Ja, ich weiß nicht, ob man sollte den Versuch machen, also wie viele Menschen könnte man jetzt, also in Österreich gibt es noch einen Urwald im Lunzer Begiet, wie viele Menschen könnten jetzt auf ein paar Quadratkilometer Urwald sich ernähren und davon leben. Die Pyramiden, meine waren wirklich schöne Pyramiden, die ich Ihnen gezeigt habe, aber wenn Sie sich an das erinnern mit der schönen jungen Dame, was finde ich das? Das stimmt dann schon eher, weil eben der Energieverlust ist ein sehr hoher. Ja? Und daher, ja, da ist sie. Ja? Sie sehen, was ich an Basis brauche, vom Mais, erinnert jetzt nicht so sehr an die Pyramide, aber es zeigt Ihnen den enormen Energieverlust von Trophiestufe zu Trophiestufe. Ja? Und daher brauche ich da unten so viel. Und wenn Sie, ich habe auch, manchmal zeige ich so Zahlen aus einem mitteleuropäischen Buchenwald vom Soling-Projekt, da haben Sie also 280 Tonnen von der Buche, aber ein paar Kilogramm Tiere auf die gleiche Fläche. Das ist das Wesentliche. Und das bringt uns eben in diese Probleme, weil wir diese Basis da unten mit künstlichen Mitteln so aufbreiten. Und ich meine, kann nie unproblematisch werden, weil wir einfach zu viel sind. Ja? Wir könnten es gescheiter machen. Ja? Und ich habe vorige Woche einen Vortrag gehört von einem Klimaforscher, der sagt, also stoppen können wir das mit dem CO2 nicht. Aber wir sollten uns wenigstens bemühen, es auf so einem Niveau zu halten, wo es halt nur zu 2 Grad Klimaerwärmung führt und nicht zu 6 Grad. Ja? Es gibt einen sehr netten Witz, nachdem wir im Kepler-Salon sitzen, und er ist noch dazu also irgendwo astronomisch, es fliegen zwei Planeten durch den Weltraum und treffen sich zufällig so in der Phase. Wie geht's da? Ich habe Homo sapiens, mir geht's so schlecht. So, mach da nichts draus, das dauert nicht lang.
Bitte.
Eine kurze Frage zu den Biomassekraftwerken. Ist das nicht auch kontraproduktiv? Auf der einen Seite sind diese Bäume, die schnell wachsen, sind für diese Kraftwerke der Brennstoff. Und auf der anderen Seite erzeugen sie ja nur CO2. Also das ist ein doppeltes Problem dann.
Ja.
Wird aber derzeit voll gebaut, dort und da, man muss es sagen.
Ja. Es ist auch das, dieses Propagieren, also Biomasse zur Heizung und so gleich, sollte man auch nur empfehlen, wenn gleichzeitig auf technische Standards geachtet wird, dass tatsächlich optimale Verbrennungsprozesse vor sich gehen, weil sonst handeln wir uns zwar, also sind wir zwar CO2-neutral und handeln uns aber ein Feinstaubproblem ein, das also gerade in Linz auch niemand froh drüber sein wird, wenn es zurückkehrt. Das hat sich eh sehr, sehr hier gebessert, wie ich aus Studien weiß. Ja.
Also, gut, wie soll ich das jetzt formulieren? Es ist gut. Warum vom Evolutionsprozess her, oder, würde ich es ja verstehen, wenn der Mensch oder Menschen sich gegenseitig auffressen würden, oder? Das Menschenfleisch oder Fleisch von Homo sapiens ist für Homo sapiens das Beste, was er aufnehmen kann. Aber das passiert nicht, oder nicht? Ich meine,
gut.
Es kommt ja überall im Tierreich vor. Ist es moralisch bedingt oder ist es evolutiv bedingt?
Die Evolution vom Homo sapiens ist sozusagen Hand in Hand gegangen. Wir haben uns auch sozial entwickelt. Nicht? Und natürlich gibt es Kannibalismus. Hat es in manchen urtümlichen Gesellschaften gegeben, aber etwa es gibt jetzt schon noch ein paar Beispiele aus dem Affenbereich, aber eigentlich nur wenige und es dürfte schon also diese Höherentwicklung sein und damit werden wir aber, also soll ich sagen, ich möchte nicht die Lösung des Problems darin sehen, dass man für das Überleben einer Gesellschaft gehören eben die sozialen Regeln mit dazu, die entwickelt werden, um die Gesellschaft zu bewahren. Ja, das ist klar und damit können wir das Problem nicht lösen. Ne?
Es hat diesen Film gegeben, oder Soylent Green, wo dann am Ende, oder wir tragen die Leichen ein, oder? Aber die sind in diesem Film wiederverwertet worden und in Form von Blättchen zur Nahrungsaufnahme verwendet worden. Wär sowas möglich?
Nein. Also, das geht mir jetzt irgendwo zu weit. Es gibt in diesen Alternativliteraturbüchern gibt zum Beispiel etwas, habe ich sowas gelesen, also man sollte sich nicht im Sarg bestatten lassen, sondern wenigstens seinen Leichnam dann noch von den Würmern wenigstens verarbeiten lassen, damit die Biomasse verwertet wird und zurückkommt. Also darüber könnte man jetzt vielleicht diskutieren, was das an Biodünger bringen könnte. Ich glaube auch, dass das nicht das Problem löst, sondern das viel Wichtigere ist eben, dass in der internationalen Gemeinschaft die Notwendigkeit erkannt wird, sich keiner ausnimmt. Im Moment steht ja vielleicht zu hoffen, dass die USA einen etwas verantwortlicheren Kurs jetzt einschlagen unter ihrem neuen Präsidenten und dass man eben durch vernünftige Maßnahmen zu diesem Ziel kommt, also Eindämmung des CO2-Anstiegs, dass also nicht so grad weitergeht, sondern dass man es abflachen und damit eben hoffentlich auch nur eine geringere Klimaerwärmung erreichen.
Könnte es eines Tages so weit kommen? Gibt es da Theorien dazu oder Ansichten, dass die Menschen sich gegenseitig wiederverwerten?
Darf ich da vielleicht eingreifen, dass wir nicht so sehr in das Thema Kannibalismus hineindriften. Aber wenn Sie zu dem Thema was wissen wollen, informieren Sie sich über die Krankheit Kuru. Ich glaube, da steckt relativ viel drinnen. Da wissen Sie dann, dass das nicht funktioniert. Sonst glaube ich, wir kommen in etwas eigenartige Richtung jetzt bei der Diskussion. Verzeihung, aber ich glaube.
Bitte. Ganz kurz, einen Moment bitte.
Welche Heizung könnten Sie empfehlen, damit die Bilanz in allen Richtungen stimmt?
Na, durchaus Holzheizung mit eben einer ganz effektiven Filterung, Verbrennung. Ja. Aber vielleicht auch, soll ich sagen, es gibt schon sehr gute, also Biofernwärme, wie man... Auch natürlich. Ja, freilich. Und das Wesentliche ist auch immer eine gesunde Mischung, sozusagen. Weil ein Ökosystem ist auch umso stabiler, je artenreicher es ist, desto mehr Dinge mitspielen. Ne? Und das wäre auch da anzustreben. Man darf das auch nicht so sehen, dass ich jetzt immer sagen muss, und jetzt kommt komplett die ganze Energie von Windrädern und so weiter. Also da haben wir dann wahrscheinlich demnächst kein Vogel mehr herumfliegen oder so, weil ja doch ziemlich viele denen zum Opfer fallen, ZB. Ja. Aber natürlich, an manchen Gegenden bietet es sich an. Ne? Also einfach Vielseitigkeit und das...
Das kommt ja auch ein bisschen in Verruf gekommen, dass die Erde im Umherum abkühlt. Ja, die Oberfläche, aber ist das
auszutreiben.
Darf ich bitten, das Mikrofon zu verwenden? Wie gesagt, das wird sonst nicht aufgezeichnet.
Bei der Wärme, also Erdwärmeverwendung, also haben Sie nur den Nachteil, dass sie da auch von elektrischen Pumpen abhängig sind. Ja? Also sie brauchen die Elektrizität für die Pumpen. Ne? Und wann dann schwerer Schnee, ist auch kalt im Haus. Okay. Aber ich bin kein also das sind schon Sachen, die von Verfahrenstechnikern und so weiter genau bearbeitet werden und da gibt es also, da bin ich nicht der Spezialist sozusagen.
Ich möchte nochmal zurückkommen vielleicht auf die Grundsatzfrage. Tatsache ist ja, dass die Anzahl der Menschen ist wachsend weltweit. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist leicht rückläufig. Die Urbanisierung ist weiter zunehmend. Das heißt, mit der Urbanisierung auch... dass wir eher wegkommen von der rein pflanzlichen Ernährung und mehr in die tierische gehen. Das heißt, im Moment ist sicher der Bedarf an Nahrungsmitteln an sich steigend. Und im Grunde, was Sie ja gesagt haben, wir haben eigentlich nur wenig Möglichkeiten, das abzudecken. Das eine ist eben sicherlich die effizienteste Möglichkeit, einfach umzusteigen, mehr auf die direkte Nutzung der pflanzlichen Energie. Das andere ist eben, weiterhin die fossile Energie nutzen für die Stickstoffproduktion und vielleicht nur irgendwo die grüne Biotechnologie, die vielleicht aus meiner Sicht so manches Problem eventuell auch lösen könnte, nicht das Gesamte, ist keine Frage. In Österreich haben wir doch einen sehr großen Widerstand gegen die grüne Biotechnologie. Glauben Sie nicht, dass wir in Österreich hier doch auch etwas verpassen? Ich weiß schon, die ersten Anwendungen waren vielleicht nicht die intelligentesten dazu, aber ich glaube, wir haben eine sehr negative Stimmung dazu und verpassen wir hier nicht in Österreich ein bisschen den Anschluss in dieser Technologie.
Ich bin vollkommen bei Ihnen. Sie sprechen mir aus dem Herzen und ich engagiere mich zum Beispiel auch bei einem Verein, der heißt Dialog Gentechnik, der sich dafür einsetzt, einfach mehr Information unter die Bevölkerung zu bringen, über die Gentechnik, jetzt nicht nur über die Grüne, über alle Zweige, aber es ist ja interessant, dass niemand was dabei findet, sich ein gentechnisch verändertes Insulin zu spritzen, also mit Gentechnik erzeugt zu spritzen, aber glaubt, wenn er die gentechnisch veränderte Paradeiser isst, wird er also sterbenskrank. Ne? Und ich glaube, dass in Österreich sehr viel aus Angst, aus Unkenntnis in diesen Dingen drinnen ist. Also wir machen zum Beispiel Fragebogenaktionen in irgendeinem Einkaufszentrum und dann, woher haben Sie Ihre DNA, also von Ihren Eltern, aus Ihrem Essen und so weiter. Sie glauben nicht, wie viele Leute das Essen angekreuzelt haben. Ja? Und da kann man jetzt als Vertreterin dieses Vereins kann ich Ihnen sagen, was ich schon Kontroversen gehabt habe mit Vertretern von Global 2000, Greenpeace und so weiter, die so alle dieses absolute Nein predigen, ja, und denen glauben die Leute aber viel eher als jemanden von der Universität. Ja? Das haben wir auch, die Befragungen auch, also wem vertrauen sie am meisten, da kommt der Universitätsprofessor, kommt irgendwo ganz, ganz unten, aber an was Greenpeace sagt und so weiter. Ja? Und da müssen Sie sich vorstellen, dann kriegt Greenpeace noch in Wien umsonst Werbeflächen im Sommer, um die Aktion zu machen, also ihre Milch könnte gentechnisch verändert sein und Schnitzel könnte gentechnisch verändert sein. Also eine wirklich, bitte, Hetzkampagne ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber eine Angstmache-Kampagne, die jeglicher wissenschaftlicher Basis entbehrt, denn es gibt saubere Untersuchungen von der TU München bei Herrn Stephan, dass der Milch es nicht anzumerken ist, ob die Kühe mit genetisch veränderten Sojabohnen oder mit normalen gefüttert worden sind. Ja? Aber Greenpeace annonciert, ihre Milch könnte gentechnisch verändert sein. Ne?
Aber man hört ja doch immer wieder, dass wir unsere Gene, vielleicht unsere menschlichen Gene dadurch verändert werden und wir andere Gene weitergeben. Und das ist ja noch nicht untersucht, weil wir können ja nicht in die Zukunft schauen.
Nein, schauen Sie, wenn Sie jetzt eine gentechnisch veränderte Paradeiser, in der natürlich also eine gewisse Menge DNA drinnen ist, Sie nehmen pro Tag ca. 1 Gramm DNA mit Ihrer Nahrung zu sich. Ja? Und das schlucken Sie da rein und das ist da verdaut. Und Ihrem Verdauungstrakt ist es vollkommen egal, ob das von einer Bio-Paradeiser ist oder von einer gentechnisch veränderten. Ja? Es gibt was Sie jetzt vielleicht verwechseln, was Sie vielleicht, und das sind jetzt auch wieder, das waren Techniken in der frühen Phase der grünen Gentechnologie. Davon ist man jetzt Gott sei Dank abgekommen. Da hat man die Bereiche, die eingeführt sind, also ob man jetzt wirklich diese Stückchen DNA drinnen hat, das hat man mit so gekennzeichnet, dass auch ein Antibiotikum, also eine Antibiotikaresistenz mit dabei war. Ja? Nur um zu sehen, ist das drinnen oder ist das nicht drinnen. Und das macht man aber heute nicht mehr. Und also über die Nahrungsaufnahme kann kein Gentransfer passieren.
Eine Frage dazu, wenn jetzt Pflanzensorten gezüchtet werden, irgendwie genetisch verändert, wie auch immer, inwieweit wird dann sichergestellt? Also ich weiß, Pflanzen reproduzieren dann oder nicht, wie weit ist das dann wirklich 100% sichergestellt, dass sie sich in der Natur dann nicht einfach auch verbreiten? Also wirklich dazu, wasserdicht sichergestellt, dass es dann nicht irgendwelche...
Sie haben vollkommen recht, das ist eine Besorgnis, die stimmt, nicht, dass jetzt also etwa von einem solchen Feld gleich in Pollen woanders hin übertragen werden. Da ist ja keine Verdauung dazwischen und so weiter. Da macht man absolut Versuche dazu und das ist auch gar nicht so schwierig, weil ich für jede Pflanze feststellen kann, wie weit wird denn der Pollen vertragen? Also was ist jetzt die maximale Flugweite? Und dazu gibt es durchaus Angaben und dann kann man bestimmte Sicherheitsabstände einhalten.
Man kann es nicht ausschließen.
For the record. Ja, aber überlegen Sie bitte einmal, zum Beispiel vom Mais gibt es gar keinen nahen Verwandten in Europa. Ne? Stellen Sie sich überhaupt, ich weiß nicht, ob es in Linz auch, gibt es auch bestimmt einen Markt. Meinen Studierenden in Wien sage ich immer, stellen Sie sich mal den Naschmarkt vor Christopher Columbus vor. Haben Sie keine Paradeise, haben Sie keine Kartoffeln und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja wahnsinnig viel eingeführte Kulturpflanzen. Ja? Und dann, weiß nicht, also unser gängigstes Kulturgras, der Weizen, hat ein 6-N-Genom. Ich muss Ihnen sagen, ein 2-N-Genom, wo ein Gen verändert ist, ist bestimmt harmloser. Und eben, ich sage auch wieder eben, diese alten Methoden möchte ich nicht, dass das verwendet wird. Nur, was der Herr da hinten gesagt hat, ist das Richtige, dieses absolute Nein, das in Österreich derzeit gehandhabt wird, bremst natürlich die Forschung. Wenn ich nie was aus dem Glashaus, aus dem Sicherheitsglashaus hinausgehen darf, ja, da, ja.
Also ich stimme Ihnen absolut zu, dass so diese eingeschleppte Arten ist so das eine, aber ich stimme Ihnen auch zu und ich bin auch absolut bei dem Herrn da drüben, also dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo wir gar nicht mehr irgendwie so eine große Wahl haben, sondern dass wir uns wirklich Gedanken dran machen, wie kann man das sinnvoll dann machen. Aber diese Angst trotzdem in der Bevölkerung kann ich schon absolut verstehen, dass es dann irgendwo, dann heißt ja, jetzt haben wir nicht nur die eingeschleppten Arten, die sowieso überall auf der Welt ein Problem sind, dadurch, dass die Welt immer kleiner wird und plötzlich habe ich auch noch das Problem, jetzt wird ja dran geforscht, ich habe da meine Forschungsfelder und wie garantiere ich oder wie verhindere ich jetzt, dass die Sachen nicht hin und her geschleppt werden, also über eben Windbestäubung, durch die verschiedenen Arten, die dann eben die Pollen tragen und dergleichen.
Ja, aber das ist eben etwas, was schon relativ sehr, sehr gut festzustellen ist, weil ja Pollen Gott sei Dank etwas ganz Prägnantes sind, wo Sie ganz sicher sein können, also das ist der Pollen von der Pflanze und wenn ich da mein Feld habe, dann kann ich schon sehr, sehr genau erfassen, wie weit geht das. Wir haben noch dazu den Vorteil, dass es am Botanischen Institut in Wien eine ganz tolle Pollendatenbank gibt. Also da sitzt eine Spezialistin, die Martina Weber. Und da kann man, also das aber ich will jetzt auch nicht unverblümt sagen, dass es nicht irgendwo ein kleines Restrisiko gibt. Aber in der Risikoforschung, auch wenn Sie die Sicherheit von sagen wir ein Atomkraftwerk ausrechnen oder so, ja. Oder zum Beispiel, wie unlängst gelernt, die Donauinsel in Wien wurde also auch, da rechnet man auch mit Jahrhunderthochwässern und wie oft kann das kommen und dergleichen. Also das ist also mit höchstem Sicherheitsabstand ausgelegt. Und absolute Vorsicht muss geboten sein, aber es eben zu sagen, na, da könnte was passieren und deswegen probieren wir es gar nicht. Also da muss man das könnte eben genau definieren. Ja?
Also ich möchte schon ein bisschen das relativ auch sehen. Ich glaube, wenn man ein bisschen mehr in ökologische, integrative Forschungen hineinstecken würde, als in diese Biotechnologie-Schiene. Und bei den Atomkraftwerken wissen wir es ja genau, Gott sei Dank hat sich Österreich dagegen entschieden und die Problematik, die mit Atomkraftwerken verbunden ist, ich meine, wir sind jetzt bei einer völlig anderen Diskussion, muss ich jetzt dazu sagen, das wäre eigentlich ein Thema für einen eigenen Kepler-Salon, glaube ich, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt zu sehr vertiefen sollte, aber ich denke mal, dass es wichtig wäre, die ökologischen und integrativen Ansätze, die im Biolandbau mit integrativer Schädlingsbekämpfung, dass Schädlinge durch Nützlinge sozusagen in den Griff zu bekommen sind und nicht durch großtechnologische und gentechnologische Forschungen da unheimlich viel hineingebuttert wird, die wiederum auch nur wenigen Großkonzernen dann zugutekommen, muss man ja auch sagen. Das kommt nicht der bodenständigen Landwirtschaft da vor Ort zugute und der Sortenvielfalt, sondern es dient letztendlich einer großtechnologischen industriellen Landwirtschaft oder Landindustrie, kann man sagen. Ich glaube, dass das ein falscher Weg ist.
Naja, der Weg ist insofern sagen wir mal anders. Die Großkonzerne beschäftigen sich mit dem, was ich als sinnvoll vorgezeichnet habe, dass man zum Beispiel durch ein Gen einsetzen eine Resistenz in eine Art hinein. Damit beschäftigen sich die Großkonzerne gar nicht. Ich habe eine Dame von Syngenta gefragt, die haben das einmal gemacht. Gerade bei der, wenn jeder, der Paradies in seinem Garten hat, kennt den traurigen Moment im August nach dem Regen, wenn er weg sind. Okay. Und sagt sie mir, nein, das verfolgen wir gar nicht mehr. Und daher sehe ich in dem Fall zum Beispiel eine sehr große Chance für die universitäre Forschung, weil wenn man dann einmal so ein Konstrukt hat, dann wird sie auch eine kleine Firma finden, die findet mit meiner Phytophthora resistenten Paradeiser mache ich auch ein gewisses Geld. Die Syngenta und Monsanto machen das nicht, weil dann verkaufen sie ja kein Spritzmittel mehr. Ja, aber sie kriegen sonst alles mögliche andere auch.
Darf ich? Meine Aufgabe ist es auch ein bisschen auf die Uhr zu schauen. Wir sind jetzt dann sehr weiten Weg gegangen. Bis zur Gentechnologie, bis zur Biotechnologie, vom ökologischen Fußabdruck. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht eine kurze Runde noch machen. Ich möchte das jetzt nicht abwürgen. Die Frau Professor Bock steht Ihnen auch nachher zum Gespräch noch zur Verfügung. Ist gerne bereit, mit Ihnen auch in kleineren Kreis zu diskutieren, dass wir im Zeitrahmen bleiben. Vielleicht, dass wir eine kurze Abschlussrunde mit Fragen noch machen. Bitte.
Soweit ich die Zahlen noch im Kopf habe, oder ich muss jetzt ein wenig überschlagen, 40% des EU-Budgets wird verwendet für Agrarförderungen, um praktisch 5%, die von der Landwirtschaft leben, am Leben zu erhalten. Was würde passieren, wenn man diese Agrarförderungen nicht mehr hätte und würden wir dann am Hungertuch nagen und wäre es nicht sinnvoller, 30% zum Beispiel zu streichen und in die Forschung hineinzustecken, um, ja, andere Nährungsmethoden zu erforschen?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ja schon die allergrößten Schwierigkeiten, die Gedankengänge der österreichischen Politiker nachzuvollziehen. Brüssel, das versuche ich gar nicht, weil das ist mir überhaupt, wie soll ich sagen, ein spanisches Dorf. Und natürlich kann man mit einem haben Sie bestimmt recht, Geldanreize können sehr, sehr oft was bewirken. Und ich würde zum Beispiel, also wenn ich sage, was ich gern ausprobierte, wäre ich zum Beispiel dafür, eine Transportsteuer einzuführen auf Lebensmittel anstatt der Mehrwertsteuer. Ich war 7 Jahre lang in Münster, in Nordrhein-Westfalen, weil man dort aus der Tür getreten ist, ist mir über die erste Kuh drüber gefallen. Und am Markt hat man dann das Joghurt aus Weinstefan zu kaufen gekriegt. Ja? Oder was weiß ich, in Wien kauft man die Tirolmilch und die irische Butter und so weiter. Und würde eben ein bisschen nach dem Carbon-Büchlein da, ja? Die irische Butter sozusagen eine Steuerentsprechung dem CO2, das jetzt für den Transport aus Irland dem, ja? Ich möchte schauen, wie sich dann der Markt entwickelt und wie nicht wieder, also Kauflokal und so weiter, dann viel, viel mehr gemacht würde und wie sehr das dann wieder kleinen Betrieben hilft. Ja? Das könnte ich mir gut vorstellen. Mir fällt gerade jetzt noch ein Beispiel ein, das ich unlängst im Mostviertel gehört habe, das in Betzenkirchen ist so eine Riesenbäckerei. Ja? Also ich sage jetzt nicht den Namen, weil jetzt die ja fast Reklame machen.
Haubis heißt er.
Nein, ich weiß es nicht, er hat es gesagt. Gut, anyway. Ne? Und das haben Bekannte von mir besucht und wie großartig das ist und wie viele Tonnen Mehl sie am Tag verarbeiten. Und früher haben sie 8 Lieferwagen gehabt und jetzt haben sie 80. Habe ich gesagt, siehst du, und das ist vollkommen falsch. Weil so und so viele kleine Bäckereien sind lokal eingegangen und die fahren jetzt mit 80 Dingern und liefern die Sachen dorthin. Das sind Dinge, wo man eben ja durchaus durch Steuererleichterungen und sonstiges eingreifen könnte, aber das trauen sich ja unsere Herr Politiker nicht. Ne? Weil dann ist es also wahrscheinlich die Landwirtschaftskammer dagegen oder ich weiß nicht wer gerade. Ne?
Ja, es war ein interessantes Schlussstatement, wenn ich so sagen darf. Gibt es noch ganz dringende Anfragen, Anmerkungen, Rückfragen, die vor dem Publikum noch? Professor Bob weiß schon, dass der versprochene Weißwein draußen schon wartet. Dann bleiben mir noch zwei Dinge zu machen. Das erste ist, die nächsten Veranstaltungen anzukündigen. Am Mittwoch gibt es die Veranstaltung Clone, Model oder Monster. Wie sieht der Mensch von morgen aus? Visionen in der fantastischen Literatur von Sabine Kolisch-Feusner. Donnerstag, auch diese Woche am 5. Film- und Diskussionsabend zum Thema italienischer Bürgerkrieg, 1943 bis 1945, im City-Kino. Aufpassen bitte im City-Kino, nicht hier. Und nächsten Montag, heute in einer Woche, was sagt der Schnee von gestern über das Klima von morgen aus? Hat ja relativ viel mit dem zu tun, was wir heute auch gesprochen haben. Zur Rekonstruktion von Klimaextremen und ihren Deutungsmustern von Christian Pfister. Das sind die nächsten Veranstaltungen. Ich möchte mich bei Ihnen, Frau Professor Bob, ganz herzlich für das interessante und sehr engagierte, den interessanten und sehr engagierten Vortrag und auch für die Diskussion bedanken. Ich hoffe, dass Sie noch für Fragen zur Verfügung stehen.
Jede Menge.
Und ich wünsche Ihnen dann einen schönen Abend.